Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei der Tobi W. Sehr wurscht.
Hallo.
Und der Tobi B. Grüß dich.
Sehr wurscht gefällt mir aber.
Ja, schönen guten Tag, ihr beiden. Wie geht es euch? Es sind noch ganz knapp 6 Tage bis zum Berlin E-Prix, dem Heimspiel, da wo es am schönsten ist. Wie geht's euch? Seid ihr voll der Vorfreude?
Voll im Vorfreudestress.
Voll also im Vorfreudestress, beides. Genau.
Es gibt so viel zu tun.
Es ist sehr viel zu tun. Ich habe noch nicht mal, also eigentlich wollte ich alles eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin fertig haben, falls was passiert. Jetzt ist halt einfach passiert, dass ich einfach gar keine Motivation hatte gestern und jetzt doch nicht mehr in den Wochen, also die Woche vorher, ne?
Ja,
machen kann. Das heißt, ich muss noch die Vorschau schreiben. Also wir machen jetzt den Vorschau-Podcast, bevor ich die Vorschau als Text verfasst habe. Das macht aber gar nichts, weil beim Heim-E-Prix ist sowieso die Euphorie ganz groß. Und wir sind natürlich wissend über alles, was in Berlin passiert. Deswegen geht das auch, aber glaube ich auch ganz gut. Aber ansonsten, stressig ist es, aber schon seit langem eigentlich, blubbert so langsam die Vorfreude hoch. Ich kann es gar nicht mehr abwarten eigentlich.
Das sieht ja ähnlich, mein Freund. Tobi W. ist natürlich auch total außer sich, aber wahrscheinlich äußert sich's bei ihm ein bisschen gemäßigter, oder? Wie ich ihn kenne.
So. Ja, ich finde es sehr aufregend, bin komplett außer mir.
Ja, nach dem Motto, nein, Quatsch, wie gesagt, langsam kommt doch da ein bisschen die Aufregung. Ich bin ja dann auch in 3 Tagen schon unterwegs nach Berlin und wird ein tolles Event, freue ich mich drauf und kann so langsam mal losgehen.
Nice, das ist doch schön, Freunde. Aber bevor wir zu viel über Berlin reden, lass uns mal noch ein paar andere Themen abklappern, die uns dann so langsam zum Hauptthema des Tages führen. Fangen wir doch mal an mit dem Fahrerkarussell. Ne? Jetzt geht's ja langsam Richtung Ende der Saison, eigentlich sogar mit großen Schritten, würde ich fast behaupten. Und da kommt ja dann das, was Tobi Bächen und auch der Rest der Welt immer gerne die Silly Season nennt, erstmal richtig in Schwung. Ne? So langsam wird das Karussell angedreht und die ersten News bzw. Gerüchte machen sich breit. Wer kann uns erleuchten? Wer weiß was? Was nicht jeder weiß.
Also die ersten Fahrerentscheidungen für die kommende Saison sind bereits gefallen und auch schon öffentlich kommuniziert worden. Da hatten wir Venturi, die letzte Woche bekannt gegeben haben, mit dem Fahrerduo Massa und Mortara weiterzumachen. Bei Massa war das sowieso nur eine Formalität, denn Massa hat einen 3-Jahres-Vertrag, hat demzufolge noch 2 Jahre jetzt vor sich. Edo Mortara war die Frage gewesen, denn der Gute hatte in der Vergangenheit auch schon Tests für Mercedes gemacht und galt möglicherweise als Kandidat auf eins der beiden Mercedes-Cockpits für die kommende Saison, wenn HWA ja zum Team Mercedes Formula E wird. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Name jetzt ist, aber auf jeden Fall wird HWA Mercedes-Werksteam und Mortara ist da neben Stoffel Van Dorn einer der beiden Piloten gewesen, die den Boliden bereits getestet haben, den neuen Antriebsstrang getestet haben für die Saison und daher wäre er ein guter Kandidat gewesen für das Mercedes-Werksteam, ist er jetzt aber nicht, denn Venturi hat wohl eine Option gezogen und den Vertrag von Mortara um eine Saison verlängert. Soll heißen, bei Venturi bleibt alles, wie es ist.
Ist sehr interessant, dass Mortara jetzt eben nicht bei Mercedes fährt, weil der ist ja eigentlich in die Formel E gekommen, damit er Rennerfahrung bekommt und dann potenziell irgendwann zu Mercedes abwandern könnte. Das ist jetzt natürlich noch nicht ganz vom Tisch, dass Mortara irgendwann in der Zukunft für Mercedes fährt. Allerdings die Entwicklungsarbeit, na gut, die kann er natürlich machen. Der hat ja immer noch einen HWA-Vertrag und HWA macht ja den Mercedes-Renneinsatz. Das heißt, Entwicklungsarbeit kann er durchaus machen. Allerdings wird Mortara damit nicht beim Mercedes-Werksteam fahren. Van Dorn gilt als heißer Kandidat für Mercedes. Und wer im zweiten Mercedes sitzen wird, das weiß noch niemand so wirklich. Momentan fährt Paffert eben für HWA. Könnte man sich womöglich vorstellen. lange galt auch noch Pascal Wehrlein als Kandidat, der jetzt natürlich allerdings halbwegs unrühmlich aus seinem HWA-Vertrag ausgestiegen ist und stattdessen jetzt eher mit Ferrari in Verbindung steht, nicht wahr? Der fährt in der Formel 1 doch deren Simulator, Tobi, oder?
Richtig.
Und deswegen
genauso sieht's aus.
Und deswegen ist Wehrlein auch keine Option mehr. Und es wird eigentlich sehr spannend in der Frage um den zweiten Mercedes-Sitz. Wie gesagt, Van Dorn ist ein sehr heißer Kandidat. Motara war es auch bis vor kurzem eben. Und eigentlich relativ überraschend sogar, dass er jetzt nicht den Anruf bekommt von Toto Wolff und das Angebot für Mercedes zu fahren, sondern bei Susi Wolff bleibt im Venturi-Team. Außerdem steht fest für die nächste Saison, wir machen einfach mal weiter mit dem nächsten Team, das ebenfalls schon einen Fahrer vorgestellt hat, beziehungsweise bekannt gegeben hat, dass der Fahrer bleiben wird. Die Rede ist von Mitch Evans, der bei Jaguar bleiben wird in der Saison 2019-20. Auch keine allzu klare Geschichte gewesen vorher. Natürlich, Evans, toller Fahrer, hat den Romy-Prix gewonnen, seit Anfang an dabei bei Jaguar, einige Kilometer gesammelt für die Briten und eben sein erstes Formel-E-Rennen gewonnen im April, war in Kontakt gekommen oder wurde in Kontakt gebracht mit Porsche, der andere große deutsche Hersteller, der in der nächsten Saison einsteigen wird. Wohl auch durch Mark Webber, der ja seines Zeichens Manager von Mitch Evans ist und Porsche-Werksfahrer, damals in der LMP1-Klasse, der Langstrecken-Weltmeisterschaft gewesen. Und Evans war in Kontakt zumindest mit Porsche. Allerdings scheint es nun so zu sein, dass Evans noch ein weiteres Jahr bei Jaguar fahren wird und wohl nicht wechseln wird ins Schwabenländle. Das bedeutet, wir haben zwei Teams, die schon Fahrer vorgestellt haben und langsam fängt an das Saison 6 Karussell, sowohl Fahrer als auch Städtekarussell, sich zu drehen. Denn Städtekarussell, spreche ich an, auch in die Vorstellung des Rennkalenders vom nächsten Jahr kommt so langsam Bewegung. Seoul wurde ein Layout gefunden, wobei da halt niemand so wirklich drüber Bescheid weiß. Das ist mutet momentan hinter den Kulissen, kann man vielleicht erzählen, so ein bisschen an wie Sanya. Auch wenn man denkt, dass es eigentlich besser organisiert sein müsste, weil meine Güte, es ist Südkorea. Also ich habe noch nie gehört, dass was in Südkorea nicht gut organisiert ist und nicht toll läuft. Aber in Seoul weiß nicht, anscheinend ja. Niemand. Kein Städterat, kein Parlament, noch nicht mal die Polizeiwache, die ja eigentlich damit beauftragt sein müsste, die Straßen abzusperren. Nicht mal die Polizeiwache in den Regionen, die jetzt als in Frage kamen, für das Streckenlayout in Südkorea. Die wussten auch noch nicht Bescheid. Da gab es, den Bericht habe ich leider erst jetzt gefunden, in einer halbwegs gut renommierten, wie ich mir sagen habe lassen, südkoreanischen Motorsport-Fachzeitschrift, ein Bericht, dass absolut niemand eine Ahnung hat, dass die Formel E nach Seoul kommt. Und auch dieser die Organisation, die mit der beauftragt wurde, die Formel E nach Seoul zu bringen, von der hat auch noch niemand jemand gehört und von deren Geschäftsführer noch viel weniger Leute. Also Seoul klingt halbwegs chaotisch, erinnert wirklich an das Sanya-Rennen in diesem März. Trotzdem wurde wohl ein Layout gefunden und jetzt werden die nächsten Schritte eingeleitet. Mutmaßlich Seoul, auch halbwegs interessant, nicht im Block der Asienrennen wiederzufinden, also im Frühjahr 2020, sondern eher so als Zwischenschritt zwischen dem vorletzten und dem letzten Rennen in diesem aktuellen Kalender. Wir werden aus Europa abreisen nach Nordamerika, in die USA, nach New York und mutmaßlich könnte der Schweiz-E-Prix das letzte europäische Rennen werden und eigentlich geht's danach über einen großen Teich und direkt nach New York. Der Vorschlag, der im Raum steht momentan, zwischen Schweiz und USA nochmal nach Südkorea einen Abstecher zu machen und quasi, naja, einmal mit, wie heißt die Eisenbahn, transsibirischen Eisenbahn, quer über Eurasien, schön nach Südkorea und von da aus dann über den Pazifik zu reisen nach, nach Amerika. Das ist eine Theorie vom Kalender. Wie gesagt, ist noch nicht vorgestellt, aber das ist das, was man momentan so hört. Deutschland ist wohl sehr sicher dabei, wohl auch in Berlin. Und, liebster Tobi, es gibt auch noch Neuigkeiten zum besagten Schweiz-E-Prix. Denn da sind mehrere Städte für die Zukunft im Lostopf.
Genau so sieht's aus. Jetzt in dieser Woche ist eine Präsentation in der Schweizer Bundesstadt Bern gewesen. wo auch Sebastian Buemi ein paar Kilometer, sag ich mal, mit dem Formel-E-Auto im Schritttempo zurückgelegt hat, so als Werbeaktion für den anstehenden E-Prix. Da hatten wir die Gelegenheit, ein paar Fragen an Pascal Deron zu stellen, den Organisator des Swiss E-Prix. Das Interview ist dann jetzt auch, ich glaube, gestern auf der Seite erschienen. Und der hat ein paar interessante Sachen gesagt. Und zwar ist es so, dass für kommendes Jahr ja die Rückkehr nach Zürich geplant ist. Ihr erinnert euch, Zürich war bereits im letzten Jahr im Rennkalender, wurde dann für dieses Jahr kurzfristig gestrichen, weil es für die Züricher zu viele Veranstaltungen, zu viele Großveranstaltungen im Stadtgebiet gab diesen Frühling, um zusätzlich auch noch den E-Prix auszutragen. Deshalb ist man da nach Bern gegangen, kehrt dann allerdings für nächstes Jahr wieder nach Zürich zurück. Da gab es ja auch schon Gerüchte über eine besondere Streckenführung mit einer Portorbrücke. Und jetzt ist es so, dass Pascal Deron uns bestätigt hat, dass am 15. Mai, also in der vergangenen Woche, der Layout-Vorschlag eben mit jener Portorbrücke zur Genehmigung an die Stadt Zürich gegangen ist.
Und, was ist eine Pontonbrücke?
Für die, das ist, wissen? Okay, das ist eine Schwimmbrücke. Im Endeffekt biegt die Strecke dann im Hafenbecken dann nach rechts ab und quasi durchs Wasser, wo dann eine temporäre schwimmende Brücke errichtet wird. Und ja, soll damit den Zürichsee als Streckenführung nutzen. Das stelle ich mir sehr spannend vor.
Super spannend.
Ja, finde ich cool. Obwohl da gibt's natürlich ein paar Dinge, die da zu bedenken sind, die da vielleicht nicht so ganz einfach sind. Wir erinnern uns an das Rennen in Sanya, als Alex Sims damals mit seinem defekten BMW auf der Brücke stehen geblieben ist und das so aufwendig war, das Auto von der Stelle zu bergen, dass das Rennen sogar mit der roten Flagge unterbrochen werden musste. Die Gefahr bestünde dann natürlich auch, da man von so einer Pontonbrücke natürlich nicht die Möglichkeit hat, das Auto mit einem Kran oder irgendwie so da runterzuheben. Ja, muss man, wie gesagt, aber da sich dann mal im Detail angucken, wie man sich das vorstellt. Ich denke, diese Brücke, die soll 400 Meter lang sein, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Was? Ja, und das ist verdammt groß und vor allen Dingen die Straße, die auf dieser Brücke ist, die muss natürlich auch eine gewisse Breite haben, also 10 Meter würde ich mal sagen mindestens. Das wird ein Riesending und ja, wie gesagt, sorgt natürlich auch logistisch für einiges an Aufwand. Wie gesagt, ist abzuwarten, inwieweit man das tatsächlich so umsetzen wird. Möglicherweise wurde noch ein bisschen was an der Streckenführung gefeilt, dass die Pontonbrücke vielleicht nicht ganz so lang sein wird, aber das ist im Moment noch spekulativ. Wie gesagt, die Stadt Zürich hat das Konzept zur Genehmigung vorliegen und ja, wenn das positiv beschieden wird, dann denke ich, können wir zeitnah mit einem Streckenlayout rechnen, das veröffentlicht wird. Was Pascal Deron im Interview dann aber auch gesagt hat, ist, dass für das darauf folgende Jahr, wenn Zürich wieder mehrere Großveranstaltungen hat, das Rennen dann erneut nicht in Zürich stattfinden wird. Dann soll das Rennen allerdings nicht nach Bern zurückkehren, wo es in diesem Jahr ist, sondern stattdessen nach Genf gehen. Pascal Deron hatte im Interview da auch Wert drauf gelegt, dass sie ja ein Swiss E-Prix veranstalten und damit nicht an eine oder zwei Städte gebunden sind, sondern das auch durchaus flexibel handhaben können und das auch gerne nutzen wollen, um so ein bisschen was in der Schweiz rumzukommen, sage ich mal, an verschiedenen Orten zu sein und da auch verschiedenen Bewohnern der Städte oder den Bewohnern von verschiedenen Städten die Elektromobilität etwas näher zu bringen. Das ist ja ganz klar, der Swiss E-Prix ist nicht nur ein Rennen, sondern ist auch mit dem E-Village und allem, was darum auch noch organisiert wird, eine große Informationsveranstaltung bezüglich Elektromobilität, ähnlich wie das jetzt auch in Berlin der Fall ist mit dem großen E-Village, was ja dieses Jahr noch ganz besonders sein soll, aber da kommen wir nachher noch zu. Mhm. Soll heißen, 2018 waren wir in Zürich, 2019 sind wir in Bern, 2020 wieder in Zürich und 2021 höchstwahrscheinlich in Genf.
Tja, so wird es zumindest nicht langweilig, das ist doch ganz gut. Und eigentlich ist ja der Ansatz auch nicht so blöd, ne? Zu sagen, okay, ist ein Schweizer Prix, dann lass uns noch mehrere Städte einfach nehmen. Finde ich eigentlich ganz sympathisch. Das hat auch für die, also für die Zuschauer, die da sehr drauf stehen und zufällig in einer dieser Städte wohnen, ist es natürlich dann blöd, wenn es dann das nächste Jahr in einer anderen Stadt ist. Aber letzten Endes bringst du ja dann immer wieder neuem Publikum diesen Rennzirkus vor die Tür. Ist eigentlich, eigentlich finde ich das ganz schön. Und es ist natürlich streckenmäßig auch schön abwechslungsreich.
Das wie wäre es mit einem German E-Prix? Was wäre, wenn die Formel E einfach die Städte-E-Prix streicht und die Länder-E-Prix draus macht? Wie es der Deutschland-Grand Prix in der Formel 1 ist und der Italien- und Frankreich- und USA-Grand Prix ist?
Mhm. Das wäre ja mal was.
E-Prix draus.
Kämen sie vielleicht doch mal noch nach München.
Eben. Und dann ein bisschen rumreisen. Nach München, mal nach Hamburg, mal Frankfurt, Stuttgart.
Typisch.
Irgendwas im Pott. Typisch. Und das Gleiche macht man dann in den USA, wo man mal in Long Beach fährt und mal zurück nach Miami kommt. Das fände ich super. Mal zurück nach Miami kommt, mal nach New York oder was Ähnliches machen in och, China. Gibt es da bestimmt auch ein paar coole Orte, wo man in.
Die haben auch mehrere Städte, glaube ich.
Ja. Die haben, glaube ich, auch zwei, drei Städte, wo es so klingt, als könnte man da eine Veranstaltung machen, eine internationale. Also gar keine cool, also ist einfach nur ein Gedankenspiel. Da würde mich mal interessieren, was die Hörer sagen, ey. Mann, wir haben da gar keine Kommentarspalte. Bei YouTube kann man immer sagen, abonnieren, likidieren und
genau, let me know in the comments below.
Genau, ach, schreibt uns eine E-Mail oder eine Postkarte, meine Güte. Das interessiert mich wirklich. Was würdet ihr, liebe Hörer, davon finden, wenn, wenn Länder-E-Prix gemacht werden und nicht Städte-E-Prix?
Ich finde das sehr interessant. Mal sehen, wer das auch so sieht.
Cooles Gedankenspiel.
Sehr schön. Jetzt haben wir nur keine Überleitung zum nächsten Thema. Ganz vorhin irgendwann, als wir von dieser Pontonbrücke sprachen, da hätte ich eine gehabt. Sowas wie,
was?
Eine 400 Meter Formel E rennenfähige Pontonbrücke über irgendein Gewässer zu bauen, da hat wohl einer zu viel Geld. Oder was?
Die Formel E hat einen Haufen Geld verloren.
Wer es findet, darf es behalten.
Ja, also.
Was ist passiert?
Anfang des Monats wurde der obligatorische Finanzbericht veröffentlicht. Das ist in Großbritannien. Die Formel E ist ja eine in Großbritannien gemeldete Firma. Relativ und schön einfach, dass öffentlich einsehbar ist, welche GmbHs, also in England heißen die Limiteds, also GmbHs quasi, welche GmbHs es gibt und wie viel Geld die verbrauchen und Profit machen oder eben nicht. Und auch die Formel E hat Anfang Mai ihren Geschäftsbericht und Finanzbericht 2018 veröffentlicht für das Geschäftsjahr bis Juli 2018. Das dauert dann eben fast ein ganzes Jahr, bis der auch öffentlich einsehbar ist. Umfasst also die Formel E Saison Nummer 4, die Saison 2017-18. Und in denen haben wir endlich Einblick bekommen. Und da wurde unter anderem drin vermerkt, dass die Formel E einen Haufen Geld verloren hat. Allein 26,4 Millionen Euro im letzten Geschäftsjahr. Mhm. Das bedeutet, dass das Defizit der Formel E jetzt bei 154,4 Millionen Euro liegt. Das klingt ziemlich heftig, ist aber eigentlich vollkommen normal. Weil einerseits ist die Formel E ein relativ junges Unternehmen, die ist erst 4,5 Jahre alt und muss eben noch kräftig investieren. Andererseits ist das auch nur so viel wie ein Mittelklasse-Formel-1-Team oder naja, ein etwas besseres Mittelklasse-Formel-1-Team pro Jahr ausgibt und die Formel E hat eben in fast 5 Jahren ein Defizit von so viel gemacht. Mhm. Trotzdem hat man nicht mal eben 150 Millionen auf dem Konto umherfliegen, auch wenn es allzu schön wäre. Aber man muss auch dazu sagen, es wird sich in der mittleren Zukunft eher in die entgegengesetzte Richtung entwickeln, nämlich in Richtung Schuldentilgung. 2018 hat die Formel E einen neuen Rekordumsatz verbucht, 41% mehr als im Vorjahr eingenommen, nämlich 133,4 Millionen Euro. Jetzt kann man die Zahlen mal gegeneinander stellen. Umsatz 133, Gesamtdefizit 154 Millionen Euro. Das heißt, in etwas mehr als einem Jahr, vielleicht auch nur in einem Jahr, weil die Formel E wird ja sicherlich noch mehr Umsatz machen 2019 als 2018, könnte die Formel E alle Schulden auf einen Schlag abbezahlen. Macht sie natürlich nicht, weil das unklug wäre. Investitionen ist der Schlüssel zum Erfolg im Moment für die Formel E. Deswegen wird das noch ein bisschen dauern und deswegen werden wir auch noch weiter in den nächsten Jahren Schlagzeilen hören von Formel E macht hat ein riesen Defizit und verliert Geld und Geld und Geld. Das ist allerdings wichtig in den Kontext zu packen in meinen Augen, denn die Formel E ist eben noch sehr jung und 150 hört sich groß an, ist allerdings stemmbar und machbar und auf mittlere Sicht sieht es momentan zumindest so aus, als würde das aktuelle Geschäftsmodell der Formel-E-Meisterschaft erfolgversprechend und profitversprechend sein. Außerdem braucht man dafür natürlich ein paar Indikatoren, an denen man das festmachen kann. Der eine ist eben, dass die Formel-E von Jahr zu Jahr den Umsatz steigert im Moment. Wie gesagt, 41% mehr als im Vorjahr, allein 2018. Und 2019, wo die Saison 5 eben da drin ist, erwarte ich nichts anderes eigentlich. Vielleicht nicht ganz 41% mehr, so Richtung 30% mehr Umsatz als im Vorjahr vielleicht. Aber wenn man sich mal die Zahlen anschaut, von Saison 4 allein, auf Social Media gab es 1300% mehr Einsichten von Posts als in Saison 3. An der Rennstrecke waren 476.000 Zuschauer, mehr als doppelt so viele wie in Saison 3, dazu 330 Millionen TV-Zuschauer. Also die Formel E ist richtig aufgeblüht in diesem Geschäftsjahr 2017-18 und mit dem großen Hype von Saison 5, das neue Auto und wir kriegen, Rennen, die alten Rennen eben. In Berlin ist immer Garant für Erfolg gewesen bisher. Der Schweiz-E-Prix riesengroß gewesen in der letzten Saison. Ich denke, Saison 5 wird ähnlich dastehen wie Saison 4, wenn nicht sogar noch besser. Und deswegen wird auch die Formel E voraussichtlich wieder guten Umsatz machen in diesem aktuellen Geschäftsjahr, was eben in 2 Monaten endet, im Juli 2019. Wie groß Saison 5 tatsächlich ist für die Formel E, das werden wir dann erst rausfinden in einem Jahr, wenn der Geschäftsbericht für 2018-19 draußen ist. Sehr interessant und das noch die letzte kleine Randnotiz. In diesem Geschäfts- und Finanzbericht muss auch der Vorstand immer ein paar Statements abgeben, unter anderem zu Gefahren, die das Unternehmen sieht. Und sehr interessant fand ich, dass die Formel E die größte Gefahr identifiziert als andere E-Rennserien. Zum Beispiel die Tesla-Serie, EPCS, die ehemalige Electric GT, die WRX, die Rallycross-Weltmeisterschaft, die ja auch plante, elektrisch zu werden, wo dann am Ende allerdings die Hersteller gefehlt haben. Wenn das irgendwann doch nochmal passiert, könnte auch die WRX zu einem Problem werden. Roborace ist ein Problem, potenziell eben. Und ganz genauso, das fand ich auch sehr interessant, die Extreme E, ausgerechnet die Tochterserie der Formel E, wird von der Formel E als andere Rennserie eben als Gefahr gesehen. Wenngleich man natürlich im Kopf behalten muss, Alejandro Agag ist der Vorsitzende beider Rennserien und der wird da schon wissen, was er da tun muss, um die Formel E größer zu halten als die Extreme E. Es sei denn, die Extreme E ist auf einmal ein Riesengarant, um noch mehr Geld zu machen. Dann vielleicht eher andersrum, aber das ist alles Zukunftsmusik. Also, identifiziert werden andere elektrische Rennserien als größte Gefahr. Schönerweise hat die Formel E aus der Einsitzerkategorienliste keine allzu großen Gefahren zu befürchten. Die haben nämlich bis 2038 einen Exklusivvertrag mit der FIA, dass nur die FIA Formel E Meisterschaft elektrische Formelfahrzeuge bauen und verwenden darf im Rahmen der FIA. Das heißt, in den USA so als IndyCar mäßig, die IndyCar könnten eine elektrische IndyCar aufmachen, die gehören nicht zur FIA. Das könnte zur Gefahr werden. In Europa, so grob gesagt. Wobei, ich habe jetzt gerade einfach gesagt, die Indica gehört nicht zur FIA. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, die verwalten sich schon selbst. Aber das ist mir ein bisschen zu heikel. Da gucke ich gleich nochmal nach, während wir jetzt aufs nächste Thema gehen. Aber es sei jedenfalls gesagt, die FIA hat der Formel E einen Exklusivvertrag in Aussicht gestellt. Niemand anderes darf elektrische Formelfahrzeuge bauen. Und das ist eben eine kleine Sicherheit für die Formel E. Andere Gefahr, zu viele Hersteller, dann muss irgendeiner unerfolgreich sein, dann verlassen Hersteller die Formel E. Allerdings sind in diesem Jahr bereits 8 Hersteller in der Formel E, wird da geschrieben. Und anders als in der Langstrecken-WM oder in der DTM sind diese 8 Hersteller eben genug, dass die Formel E mal was wegstecken könnte. Und wenn dann einer abspringt, ist es okay. Die Formel E ist quasi schon too big to fail, wie es der Engländer sagen würde, weil so schön viele Hersteller da sind, dass wenn einer abspringt, das verkraftbar sein wird. Wenn von den 8 Herstellern 6 abspringen, ist es ein ganz anderes Gespräch. Aber momentan, ach, die Formel E, so schreiben die selbst, könnte 1 oder 2 Hersteller, die abspringen wegen unerfolgreich, durchaus verkraften. So viel zum Finanzbericht 2018. Ein jährliches Thema, für das ich mich immer riesig interessiere. Das macht richtig Spaß, sowas. Weil es so ein bisschen ein Einblick hinter die Kulissen des operationalen Geschäfts der Formel E ist.
Tobi, wie sieht's aus? Gar nichts hinzuzufügen? Das freut mich. Dann machen wir doch weiter. Gucken wir doch Richtung Berlin E-Prix, denn das ist ja eigentlich das, worum es sich heute hauptsächlich dreht. 5 Tage, 21 Stunden, 28 Minuten. Dann geht's schon los. Für Tobi W. geht's ein bisschen früher los, hat er ja gesagt, schon in 3 Tagen, denn der fährt wie immer schön umweltfreundlich mit dem Fahrrad und muss ein bisschen früher los. Womöglich hat es einen anderen Grund, aber ist auch nicht so wichtig. Ja, also, was ist.
Solange ich noch keinen Tesla zur Verfügung habe, muss ich das Fahrrad nehmen, das stimmt.
Ja, kurze Laien zur Not. Aber das ist ja auch ein teurer Spaß, will man eigentlich nicht. Jedenfalls, der Heim-E-Prix, die einzige Stadt, die bis jetzt in jeder Saison einen E-Prix ausgetragen hat, zwar nicht immer auf dem Tempelhofer Flughafen, aber doch die meiste Zeit. Da gab es auch immer den wenigsten Stress um diesen E-Prix herum, denn da ist man irgendwie so hübsch unter sich, da kann man in Ruhe eine Strecke aufbauen, ohne dass jemand genervt ist, da hat man Platz fürs E-Village, da kann man richtig was machen und ist Jahr für Jahr ein schönes Event und wir wissen ja schon aus der Pre-Show und auch aus vielen anderen Sendungen, vor allem Tobi B. ist schon komplett außer sich und freut sich drauf, ne? Was wird denn dieses Jahr anders sein als nächstes Jahr oder wird überhaupt irgendwas anders sein als letztes Jahr?
Die Fan-Experience wird besser.
Da ist jetzt mehr eFormel.de dabei.
Und zum Beispiel mehr eFormel.de dabei. Ich mache meines Zeichens eine Boxengassenbegehung. Auf die freue ich mich wie ein Schnitzel. Das wird ganz großartig. Heute, da hatten wir eine kleine, das ist ein bisschen spät jetzt, dass ich das erzähle leider, aber wir hatten einen kleinen Contest auf unserer Webseite gestartet und insgesamt 10 unserer tollen Leser darf ich mitnehmen durch eine Tour durch die Pitlane in der Formel E. Das wird ganz fabelhaft, ich freue mich riesig drauf. Aber auch abgesehen davon wird das E-Village einfach riesengroß, denn das E-Village ist eigentlich dieses Fandorf, ne, das ist eigentlich passé. Es wurde ein Festivalgelände draus. Nico Rosberg, der ehemalige Formel-1-Weltmeister, ist eben nach seinem Ausstieg aus der selbst erkorenen und ernannten Königsklasse Geschäftsmann geworden und Unternehmer geworden. Und sein erstes großes Unternehmen in diesem Jahr ich weiß nicht, ob in diesem Jahr, vielleicht sogar überhaupt sein erstes riesengroßes Unternehmen, ist das sogenannte Green Tech Festival. Also ein kleines Technikfestival, wo Unternehmen sich vorstellen, zeigen, was sie gegen den Klimawandel tun, wie sie die Umwelt schützen wollen und trotzdem Innovation voranbringen. Und das wird im E-Village stattfinden. Da sieht man hin und wieder ein paar Bilder schon vom Aufbau der Strecke. Und ich glaube, es ist ganz einfach zusammengefasst mit riesengroß. Das E-Village wird der Oberhammer. Ich meine sogar, dass in den Hangars selbst, die ja bisher immer unter Verschluss waren, selbst da sind Aussteller dabei. Dann natürlich unter dem Vordach Feld, dem Tempelhofer Feld, da wird auch was stattfinden, natürlich wie in den letzten Jahren. Es wird riesengroß, das wird richtig geil, das E-Village und die ganze Erfahrung als Fan da zu sein, wird größer und besser als in allen 4 Saisons vorher.
Das klingt lecker. Ansonsten, wer die Strecke kennt, der kennt auch die Strecke für dieses Jahr, denn soweit ich das verstanden habe, gibt es da keine Neuerungen. 10 Kurven, 2,375 Kilometer, die langen Geraden, wie wir sie schon kennen, den ersten Sektor, wo es hinten Richtung Zieltribüne geht, eher anspruchsvoll, mehrere mögliche Ideallinien, der kleine Tunnel durch den Emotions Club und, wie wir ja wissen, keine schönen glatten Asphaltstrecken, sondern diese uralten, teilweise nicht ganz sauber aneinandergelegten Betonplatten, wo also dann der Reifenverschleiß etwas fieser sein könnte als normalerweise unter Umständen das Energiemanagement. Vom jetzigen Zeitpunkt aus sieht es nicht aus, als würde es mega heiß werden, aber das haben wir ja in Berlin auch schon gesehen. Und da ist ja dann immer die Frage nach, wie kommen wir denn klar mit zu warm werdenden Batterien und so weiter und so weiter. Und das alles noch gepaart mit dem tatsächlichen Vorortsein, also für viele von uns zumindest, ergibt sicherlich wieder ein erlebenswertes Event.
Ganz sicher, absolut. Und eben auch auf der Strecke wird es richtig abgehen. Wir haben jetzt nur noch 4 Rennen, nach Berlin sind es nur noch 3 Rennen bis zum Saisonende, in den ersten 9 E-Prix. Und das ist die Statistik, die in diesem Jahr so oft gesagt wird. Aber es ist einfach zu schön, um sie nicht zu sagen. 9 Rennen, 8 verschiedene Sieger. Erst beim letzten E-Prix in Monaco ist die Serie gerissen mit Jean-Éric Vergne, der im DS de Cheetah seinen 2. Saisonsieg feiern konnte. Und jetzt, wo die Serie gerissen ist, ist die Jagd eben eröffnet. Jeder kann mathematisch gesehen noch Meister werden. Und allein in Berlin haben 9 verschiedene Fahrer die Chance darauf, die Führung in der Fahrerwertung zu übernehmen. Also es ist wirklich noch alles offen und es geht auch einfach um alles. Jetzt geht's auf die Zielgerade dieser Formel-E-Saison und es ist wirklich, wirklich ein bedeutender Wendepunkt in dieser Saison, was in Berlin passieren wird.
Im Gegensatz zu Monaco kann man auch überholen unterwegs, ne? Das heißt, wir müssen jetzt nicht wieder das wichtigste Qualifying des Jahres erleben, sondern haben durchaus die Chance, auf der Strecke auch was zu sehen, was man nicht mit der Brechstange machen muss, ne?
Absolut, ja. Es gibt, also natürlich muss man in der Formel E einfach nur aufgrund des Niveaus der Fahrer immer mit der Brechstange irgendwie was ansetzen, weil es einfach unglaublich schwer ist, in der Formel E sich durchzusetzen und klar, in Anführungszeichen, der Beste zu sein. Es gibt keinen Besten in der Formel E. Alle sind Weltklasse. Und das wird sich auch in dem Rennen widerspiegeln. Das wird wirklich auf höchstem Niveau werden, was die Fahrer da abliefern müssen. Von der Charakteristik her ist die Strecke eher wie bei den ersten 2 Saisonläufen in Diriyah und Marrakesch. Vielleicht auch noch ein bisschen wie Santiago, das 3. Saisonrennen. Das bedeutet, wir gehen so ein bisschen weg von den tendenziellen klassischen Straßenkursen, wie wir sie in Hongkong erlebt haben oder in Paris und Rom, und gucken deshalb eher auch auf die anderen Teams, die zum Start der Saison vielleicht eben stark dabei waren. BMW, an die denke ich da, die haben das 1. Saisonrennen gewonnen und das 2. fast, das ist natürlich die berühmte Szene gewesen, in der sich Sims und Da Costa gegenseitig ins Auto gefahren sind und damit den Rennsieg aus der Hand gegeben haben. Diriyah war allerdings der Saudi-Arabien-E-Prix auch, da war DS ganz stark. Das bedeutet, die habe ich auch auf der Liste. Wöchentlich habe ich das Gefühl, sprechen wir André Lotterer an, der in der Meisterschaft momentan auf Platz 2 rangiert, einen einzigen mickrigen Zähler hinter seinem Teamkollegen Jean-Éric Vergne. Der hat noch kein einziges Rennen gewonnen. Lotterer wartet noch sowohl in dieser Saison als auch in seiner Formel-E-Karriere auf den ersten Sieg. Und wo wäre es schöner, als bei seinem Heim-E-Prix eigentlich in Berlin so zu machen? Also, es ist wirklich alles offen. Mahindra, auch die haben potenziell wieder Chancen. Pascal Wehrlein, der sehr, sehr starke Resultate eingefahren hat in diesem Jahr und zuletzt in Monaco als 4. ins Ziel gekommen ist, kurzzeitig oder naja, doch eigentlich relativ kurzzeitig sogar auf Platz 2 unterwegs gewesen ist, der startet aus Gruppe 3 ins Qualifying. Und das Qualifying, Tobi, das darfst du gleich nochmal erklären, warum das Qualifying in der Formel E so mit den Gruppen ganz besonders wichtig ist. Aus Gruppe 3 hat man theoretisch gesehen die besten Chancen auf den Einzug in die Superpole, in der die ersten 3 Startreihen ausgefahren werden. Also das sind die 3 Teams, auf die ich mich jetzt erstmal, naja, nicht wirklich festlegen möchte, aber die ich durchaus mit Potenzial sehe. BMW, DS und Mahindra. So, und warum ist ganz genau das Qualifying jetzt so wichtig in der Formel E?
Ja, das Qualifying ist in der Formel E besonders auf Strecken wie Monaco natürlich sehr wichtig, wo die Anzahl der Überholmöglichkeiten relativ überschaubar sind. Haben wir in Berlin ganz anders. Da haben wir auf jeden Fall eine sehr lange Geraden, deren Ende ist durchaus das ein oder andere Manöver mehr geben wird, zusätzlich zur Startzielgeraden, wo auch die Möglichkeit besteht zu überholen. in die Schneckenkurve dann hinein. Besonders wichtig, das ist das Qualifying, aber deshalb, weil durch das Reglement der Formel E, durch das Gruppenqualifying, da schon relativ viel vorgegeben ist. Und zwar haben wir es ja so seit dieser Saison, dass immer die ersten 5 der Meisterschaft in der Gruppe 1 auf die Strecke gehen. Die Gruppe 1 hat aber tendenziell die schwächsten oder die schlechtesten Streckenbedingungen. Warum ist nicht immer ganz klar. In vielen Fällen ist es so, dass die Strecke nach dem zweiten freien Training, wo 1,5 Stunden normalerweise zwischenliegen bis zum Qualifying, die Strecke dann wieder dreckiger wird, irgendwelcher Schmutz oder Dreck auf die Ideallinie geworfen wird und die Fahrer dann erstmal die Linie wieder sauber fahren müssen. Allerdings haben wir da in Berlin die Erfahrung gemacht, dass das sich so extrem gar nicht auswirkt. Warum? Ist natürlich rein spekulativ, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Möglicherweise hängt da die Streckenbeschaffenheit mit den Betonplatten damit zusammen, dass der Nachteil für die Gruppe 1 nicht so groß ist. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel den Pole-Sitter und Rennsieger Daniel Abt, der aus Qualifying Gruppe 1 es in die Superpole geschafft hat. Und auch Oliver Turvey ging in Gruppe 1 an den Start und schaffte es in die Superpole. Wie gesagt, in dieser Saison haben wir beobachtet, dass die Fahrer aus Gruppe 1 in vielen Fällen relativ chancenlos sind im Qualifying, was natürlich unter anderem für André Lotterer ein schlechtes Signal wäre, sage ich mal. Wie du schon eben angesprochen hast, Gruppe 3, die Fahrer haben relativ gute Bedingungen und vor allen Dingen ist es so, dass in Gruppe 3 auch relativ oft ziemlich starke Fahrer und gute Autos mit an den Start gehen. Das sind die Meisterschaftspositionen 11 bis 16, Entschuldigung. Die Gruppe besteht ja aus 6 Fahrern. Und da gehen unter anderem Pascal Wehrlein und Sebastian Buemi an den Start, die ja in der Vergangenheit immer gut performt haben, zumindest im Qualifying, es dann allerdings aus verschiedenen Gründen noch nicht zu einem Rennsieg geschafft haben. Und da muss man tatsächlich mal einen Blick drauf werfen, wie sich das auswirkt. Dem Gesetz der Serie folgend sollten Wehrlein und Buemi gute Karten haben und besonders die beiden DS-Piloten, die in Gruppe 1 ran müssen, eher schlechte Karten, aber wie gesagt, in Berlin könnte das schon anders sein.
Das lassen wir mal auf uns zukommen, würde ich sagen. Und gucken uns das an. Also ihr, die ihr vor Ort seid und auch die Fans, die vor Ort sind, die schauen sich das natürlich vor Ort an und schauen dann auf das Blatt Papier, das sie am Eingang bekommen, wo steht, wann was stattfindet. Aber für alle die, die zu Hause sitzen und sich das im TV oder im Internet angucken wollen, hier mal kurz der Überblick über, wann passiert eigentlich was. Was man nämlich wissen muss, die freien Trainings finden bereits am Freitag statt. Training Nummer 1, Freitag 15.30 Uhr, gibt's live auf YouTube und Facebook. Training Nummer 2, Freitag 18 Uhr, gibt's ebenfalls live bei YouTube und Facebook. Das echte Renngeschehen startet dann am Samstag, aber nicht so, wie man es gewohnt ist, morgens mit Trainings, denn die waren ja schon am Freitag. Morgens um 9 Uhr am Samstag ist schon das Qualifying, Freunde. Das gibt's nur bei Eurosport live zu sehen. Aber im TV, also wir müssen nicht dafür bezahlen, wir können uns das tatsächlich einfach live anschauen. Morgens um 9 schön zum samstäglichen Frühstück. Und dann haben wir aber 4 Stunden Zeit, bis das Rennen losgeht. 13.03 Uhr werden die Ampeln ausgeschaltet, dann geht das Rennen los, gibt's live bei Eurosport und bei ARD, also im TV anzugucken. Vielleicht schaffen sie es diesmal vor Platz 12 in der Startaufstellung irgendwie in diese Show reinzuschalten. Aber wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, haben sie sich letztes Jahr bei Berlin auch ein bisschen mehr Zeit genommen, als sie das zuletzt in, habe ich vergessen, wo gemacht haben.
Letztes Jahr in Berlin waren sie auch relativ spät dran. Da lief das Rennen sogar schon. Da haben sie sogar den Start verpasst. Hintergrund war der, dass letztes Jahr ja auch der DFB-Pokal am selben Tag ausgetragen wurde, genau wie dieses Jahr, was ja der Grund für den frühen Start ist. Und da haben sie zuerst live aus Köln das DFB-Pokalfinale der Frauen gezeigt. Das ging aber in die Verlängerung und ich glaube sogar ins Elfmeterschießen. Und deshalb hat sich das alles ein bisschen verschoben. Und als die Übertragung des Formel-E-Rennens begann, lief schon die erste Runde. Man hatte den Start also quasi verpasst. So habe ich es zumindest in Erinnerung.
Ja, deine Erinnerungen sind meistens klarer als meine.
Sehe ja, dass das Qualifying um 9 startet.
So steht es zumindest hier.
Laut Eurosport, ja.
Im offiziellen Zeitplan steht nämlich 8:45.
Okay, dann 8:45.
Okay, lieber ein bisschen früher, Freunde. Lieber ein bisschen früher da sein.
Um Gottes Willen. Um 8 Uhr gehen die Türen auf zumindest. Also an alle, die nach Berlin reisen, seid einfach um 8 da. Dann gehen die Türen auf. Und dann steht im offiziellen Zeitplan jedenfalls, dass um 8:45 losgeht. Demnach müsste Eurosport eine Viertelstunde später auf Sendung gehen und mit Zeitverzögerung übertragen.
Das machen sie nicht. Aber in der Eurosport-Programmübersicht steht 9 Uhr als Start der Live-Übertragung drin. Vielleicht ändern sie das noch kurzfristig. Das kennt man ja auch von Eurosport, dass sie das sehr flexibel handhaben.
Ja, den Übertragungsrand mache ich jetzt nicht nochmal. Müsst ihr euch denken oder nachhören. In der vorigen, vorvorigen, vorvorvorigen oder vorvorvorvorigen Sendung. Einfach mal reinklicken.
Immer dasselbe. Sehr interessant ist es aber auch tatsächlich mit der Aufteilung auf die 2 Tage. Grund ist eben Fußball, ne? Und für die Teams ist das der größte Luxus überhaupt. Denn dadurch wird der Zeitplan ein bisschen auseinander gestretched. Und man hat eben eine komplette Nachtzeit, um zwischen Training und Qualifying und überhaupt dem Rennstart Daten auszuwerten. Und naja, es ist eben in der Formel E in diesem Jahr erst, oder na, vielleicht hat es auch schon in der letzten Saison angefangen, aber ganz besonders in diesem Jahr gang und gäbe, deutlich mehr Mechaniker und Ingenieure mitzunehmen an die oder in die Stadt, als naja, eigentlich erlaubt ist, beziehungsweise es ist ja weder erlaubt noch wirklich verboten. Es gibt ein Limit an Ingenieuren, die ein Team mitbringen kann, und an Mitarbeitern, die ein Team mitbringen kann, an die Rennstrecke. Was allerdings nicht bedeutet, dass nicht von zu Hause aus einfach keine Leute mitarbeiten dürfen und an der Strategie arbeiten. Es gibt einige Teams, die haben tatsächliche Fahrer, professionelle Rennfahrer in Simulatoren sitzen, die während des Renntages noch extra Runden drehen und mit frischen Daten direkt von der Rennstrecke quasi live die Strategie mitberechnen. Und es gibt eben auch welche, die in Hotels sind, so dem Vernehmen nach zumindest, und von dort aus mitarbeiten in der Formel E. Das finde ich ein ganz spannendes Thema. Die kriegen quasi die Daten von der Rennstrecke, dürfen allerdings, weil irgendwie wegen diesem Limit, nicht an die Rennstrecke und machen ihre Arbeit dann einfach aus dem Hotelzimmer. Und ich kann mir gut vorstellen, dass nach Berlin die Teams reisen mit mehr Mitarbeitern als an die Rennstrecke dürfen und dass die Nacht dann eben durchgearbeitet wird, um eine wirklich, wirklich ausgeklügelte Rennstrategie sich zusammenzulegen, weil man eben die Daten in einer unglaublichen Tiefe analysieren kann, wie es sonst nicht gewohnt ist in der Formel E. Sehr interessantes Thema. Wir werden den Abend ganz sicher irgendwie anders verbringen als mit Datenanalysen. Aber, weil es einfach schönere Sachen gibt als sowas, die ganze Nacht durchzumachen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Teams mit reiferen Rennstrategien an den Start gehen werden als in der Formel E üblich. Einfach wegen dieser einen Nacht dazwischen.
Ja, das klingt flüssig. Ob man was davon sieht als Zuschauer, wage ich zu bezweifeln, denn nach außen hin kriegst du davon wahrscheinlich wenig mit. Aber gut für die Teams, wenn sie sich da sauber aufstellen und gut aufgestellt fühlen am anderen Morgen. Aber früh ist es trotzdem für ein Qualifying.
Ich wäre ja mal dafür, dass die Formel E sich endlich mal dazu durchringt, ein anderes Prozedere beim Attack Mode durchzuführen. Ja, wir haben dieses, ich will jetzt nicht sagen das Unsägliche, aber dieses zweimal darf der Attack-Mode aktiviert werden für jeweils 4 Minuten. Das haben wir jetzt wie viel hatten wir? 8 Rennen?
9.
9. Bei 9 Rennen hatten wir das 9-mal gehabt. Es wird mal Zeit für was Neues.
Das stimmt. Wissen wir denn, wo die Attack-Zone ist schon?
Bislang nicht.
Ich weiß es nicht.
Ist noch keine offizielle Track-Map veröffentlicht worden. Ich habe gerade eben extra noch geguckt. Mhm. Leider noch nicht.
Tja, also ich fand das auch ganz erfrischend, wenn die Handhabe diesmal vielleicht ein bisschen anders wäre, aber die Chancen darauf, glaube ich, sind nicht ganz groß. Wahrscheinlich wird es wieder mehr vom Gleichen werden.
Tendenziell, ja.
Ja, so viel dazu. Bevor wir zu traurig werden, würde ich sagen, schließen wir die kleine Vorschau-Ecke ab und machen noch eine Runde Fakten, oder? Alle bereit?
Alle bereit.
Right.
Na, let's go.
Der Formel E Fakt der Woche.
Der Formel E Fakt der Woche, der kein Formel E Fakt ist. Ich hatte noch was nachzureichen. IndyCar ist von der IndyCar organisiert, beziehungsweise die IndyCar-Serie wird von der IndyCar organisiert und nicht von der FIA. Deswegen IndyCar keine FIA-Serie. Der Formel-E-Fakt der Woche. Daniel Abt ist nun der Fahrer mit den meisten Rennkilometern in der Formel E. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil Lucas di Grassi in Monaco ausgefallen ist, hat Daniel Abt, der Deutsche, vor dem Deutschland-E-Prix jetzt die Spitze in der Rennkilometerliste übernommen. 4.435 zu 4.433 Kilometer steht es jetzt für Abt vor di Grassi.
Na, muss auch mal Glück haben, ne?
Auch mal viel fahren.
Das kommt natürlich hinzu, ja.
4.400 ist schon eine Menge, ne?
Allerdings.
Das ist auf jeden Fall so.
Beachtlich. Seit Saison 1 dabei sein.
Ja, nur so kannst du solche Rekorde aufstellen, die Fahrer alle nicht kennen. Und die Journalisten graben sowas aus, stellen sowas zusammen, konfrontieren Fahrer damit und sagen, echt? Cool. Und dann ist das Gespräch zu Ende. Ja, crazy.
Crazy. Ach, Berlin wird alles so toll. Wisst ihr, ich freue mich da richtig drauf. Das wird ganz fabelhaft.
Meinst du, Daniel gewinnt wieder?
Das wäre eine schöne Sache, weil Heimrennen gewinnen ist immer schön. Ich erinnere mich an Jean-Éric Vergne, der in dem letzten Jahr seinen Paris-E-Prix gewonnen hat. Der ist ja auch noch in einem Vorort von Paris geboren. Das war halt deshalb noch umso emotionaler. Das wäre eine schöne Sache, wenn ein deutscher Fahrer in Deutschland gewinnt. André Lotterer tritt natürlich mit einer deutschen Lizenz ein. Ich habe vorhin gesagt, der ist Deutscher und ist er auch. Er hat auch einen deutschen Pass, ist allerdings ganz genauso in Belgien groß geworden. Das bedeutet, wenn der den Brüssel-E-Prix gewinnen würde, wäre es wahrscheinlich ganz genauso ein Heimsieg für ihn, wie es, wenn es in Berlin wäre. Oder wenn Eduardo Mortara den Rom-E-Prix oder Schweiz-E-Prix oder Paris-E-Prix gewinnen würde. Das ist für den alles ein Heimrennen. Deswegen.
Wie praktisch.
Also, sehr praktisch. Einfach Staatsbürger von möglichst vielen Ländern sein. Dann kannst du so viele Heimsiege feiern, wie du möchtest. Nee, aber Heimsiege feiern ist immer eine coole Sache. Deswegen, und auch gerade, weil die deutschen Fahrer eben keine schlechten Chancen haben. Ne? Abt ist nicht schlecht unterwegs dieses Jahr. Immer in den Top 10 unterwegs gewesen, mit Ausnahme von Rom. Deswegen immer gute Zähler gesammelt. Ja, wäre eine coole Sache. Ganz genauso schön wäre es aber natürlich auch für Wehrlein, der einen Sieg verdient hätte. Es wäre schön für Lotterer, der einen Sieg verdient hätte. Günther wäre natürlich auch schön, wenngleich er wohl nicht das richtige Auto dafür hat, um in Berlin zu siegen. Aber ach ja, das wäre eine schöne Geschichte, der Heimsieger. Ach, wir freuen uns einfach aufs Rennen, oder?
Ja, natürlich. Freuen uns auf jedes
Rennen. Sehr sogar.
Highlight der Saison. Der Highlight der Saison.
Wir können richtig gut sprechen heute.
Weißt du, was ich immer aussprechen kann?
Nein, verrate es uns.
patreon.com/epod.
Dabei ist das nicht mal einfach.
Nee, da gibt's aber alles für alle, die noch mehr Formel E wollen und noch mehr E-Pod wollen, als sie sowieso schon kriegen. Unter anderem die volle Lotte. Die ganze ungeschnittene Sendung inklusive dem, was sonst weggecuttet wird. Vorher und nachher, das Vor- und Nachgespräch, die Pre- und Post-Show. Bleibt dran. Ist sehr unterhaltsam wie jedes Mal und lohnt sich allemal. Einfach vorbeigucken und mal durchstöbern. Wir freuen uns über alle, die dabei sind. patreon.com/epod ist die Adresse zum Glück.
Genau. Gehen Sie dahin. Wenn Sie da schon sind, Dankeschön. So, Freunde. Dann werden wir uns jetzt darauf vorbereiten, die kommende Woche möglichst entspannt hinter uns zu bringen. Denn Freitag Training gucken, ne?
Freitag Training gucken.
Dann müssen wir früher Feierabend machen.
15:30 Uhr. Mittwoch früh schon anreisen.
Wahnsinn. Ja, jeder so wie er kann und will. Ich wünsche euch eine gute Fahrt dahin. Tobi ist ja jetzt nicht mehr, Tobi B ist ja jetzt nicht mehr quasi um die Ecke. Du musst ja jetzt auch von weiter anreisen oder bist du schon da die Woche?
Naja, ich bin Familienbesuch, oder?
Ja, ja, ich bin ab Mittwoch da.
Ja.
Und spare mir schön Hotelkosten, weil Familie da eben. Wie klug. Eigentlich auch eine gute Strategie. Nicht nur Staatsbürger von allen Ländern sein, einfach auch Familie im ganzen Land verteilt haben. Mhm. Und deswegen da einfach mal schlafen und Hotelkosten sparen.
Sehr klug.
Lifehack.
Ja, kann man jedem nur empfehlen. Mehr Familie, mehr gut. Schwierig zu machen, ne? Für die, die fragen, ist nicht so einfach, wie es klingt. Ja, so ist das halt. Ja, alles klar, dann sind wir für heute jedenfalls erstmal fertig. Das heißt, für die, die die Post schon nicht hören, ne? Für die anderen sind wir nach dem Auto nochmal da. Aber allen anderen eine schöne Woche. Bis dahin, schönen Berlin-EPRI. Und danach hören wir uns natürlich wieder mit dem Live-E-Pod nach dem EPRI. Bestimmt wieder mit Timolein und allen. Schauen wir mal. Wahrscheinlich am Dienstag nach dem Rennen. Aber ich lege mich da mal lieber noch nicht fest. Können sich ja immer noch mal Dinge ändern. Ne? Bis dahin erstmal. Tschüss Tobi. Tschüss Tobi. Tschüss Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Viel Spaß beim Rennen.